Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, es ist wieder Erntedankfest. Für manche heiß ersehnt, damit sie endlich ihre Lieblingslieder wieder singen können. Andere kommen hier rein und stellen fest, ach, da stehen so ein paar Früchte, also Erntedankfest. Logo, dann gibt es auch eine Predigt zum Thema Dank. Irgendwie, so vermute ich, weiß das dann jeder, was heute dran ist. Es wird also um die Ernte gehen und wie wenig selbstverständlich das alles ist, trotz Supermarkt. Und dann eben muss es um den Dank gehen. Und dann weiß natürlich auch jeder, da habe ich schlechte Karten. Da kann ich mich schon vor Beginn der Predigt darauf einstellen, dass ich gleich wieder den Kopf schuldbewusst einziehen muss. Denn mit dem Danken, naja, da haben wir so unsere Erfahrungen und Wissen, da hapert's. Auch im letzten Jahr, Klagen und Schimpfen geht doch irgendwie schneller als Danken. Also ziehe ich meinen Kopf ein, höre mir den neuen Appell zum Danken an und nehme mir vor, ab jetzt wird jeden Tag ordentlich gedankt. So wie früher, beim Metzger. Heißt der hier auch so? Gut. Bei meiner Frau zu Hause, glaube ich, heißt er nicht Fleischer, sondern Schlachter, so. Wenn wir da hinkamen, gingen wir als Kinder immer sehr gerne mit. Denn wenn wir dann so schon ein bisschen erwartungsvoll vor der Theke standen, kam irgendwann die Verkäuferin, fragte, möchtest du auch eine Scheibe Wurst haben? Und dann haben wir die Scheibe Wurst ganz brav genommen und dann hat uns die Mutter angeguckt und was hat sie gesagt? Wie sagt man jetzt? Sehr gut, Sie kennen es auch. Das Erntedankfest also als jährlicher Dankappell. Alle Rosthaler angetreten zum jährlichen Pflichtdank. Nun, das ist ein kleines bisschen überspitzt, wenn ich das jetzt so darstelle, aber nach meinem Eindruck ist das Erntedankfest für immer weniger Menschen wirklich wichtig. Gibt es hier gleich irgendwie einen Marathon oder sowas? Ja? Erntedanklauf. Keine Ahnung, was das mit Erntedank zu tun hat. Die laufen einfach. Aber ein Erntedankfest gar noch in der Kirche, im Gottesdienst irgendwo, spielt für die meisten Menschen keine Rolle mehr. Und auch in unseren Gemeinden, na gut, der Gottesdienstraum ist heute ein kleines bisschen anders geschmückt als sonst, aber ein zentrales Fest, wo die Hütte voll ist, ist es heute auch nicht. Kennen Sie zu wenig, weiß nicht, was sonst bei Ihnen üblich ist. Was sollen wir tun? Sollen wir am Dankfest jetzt ein Klagelied anstimmen über die Danklosigkeit unserer Zeit? Das würde zum Dankfest nicht passen. Sollten wir den Pflichtdank im kirchlichen Kalender vielleicht einfach streichen und sagen, es ist doch Quatsch, einmal im Jahr anzutreten zum Pflichtdank, also machen wir es lieber spontan und danken dann, wenn unser Herz danach ist. Ich glaube, ganz so leicht können wir es uns nicht machen. Das kann man, glaube ich, ganz gut am Tischgebet erkennen. Für viele von uns ist das ja eine gute Sitte, vor und nach den Mahlzeiten zu beten. Gott um seinen Segen fürs Essen zu bitten und für die Gaben seiner Hand zu danken. Aber ich denke, es geht manchen von Ihnen so wie mir, das Tischgebet kann schnell zu einer oberflächlichen Routine werden. Also, man hat gebetet, man hat noch irgendwas vergessen, geht in die Küche, holt das noch nach, setzt sich hin und denkt, habe ich jetzt schon gebetet? Also, es ist irgendwie an mir vorübergezogen. Routine, die zur Gedankenlosigkeit führt. Also wäre jetzt eine Variante, man schafft die Routine einfach ab und betet nur noch dann, wenn es einem gerade danach ist. Jetzt frage ich Sie ganz ehrlich, wie oft ist Ihr Herz wirklich auf Dank gestimmt? Sagen wir mal, in der Woche gibt es an 7 Tagen 3 Mahlzeiten, also 21 Gelegenheiten für das Tischgebet. Wie oft sind Sie innerlich von den 21 Gelegenheiten auf Dank gestimmt? Es gibt immer Christen, bei denen funktioniert das gut. Super. Ich sage mal von mir, ich habe einen Kopf voll, ich setze mich hin, bin froh, dass das Essen auf dem Tisch steht, weil meine Frau das vorbereitet. Da ist der Dank nicht automatisch da. Ich plädiere jetzt an dieser Stelle nicht dafür, den Pflichtdank abzuschaffen. Weil ich glaube, das Ergebnis davon ist nicht, dass wir jetzt intensiver danken, sondern dass wir es tendenziell eher vergessen. Dass es am Ende verschwindet. Dass am Ende nicht nur Gedankenlosigkeit, sondern Danklosigkeit steht. Ich plädiere eher dafür, dass wir die Gelegenheiten nutzen. Die Gelegenheiten von Gedenktagen zur Besinnung, zur Überprüfung unseres Verhaltens. Ich glaube, dass unser Glaube sonst aus dem Alltag verdunstet, wenn wir nicht immer wieder so Merkposten haben, die uns daran erinnern, Achtung, da ist was wichtig für dein Leben. Das regelmäßige Tischgebet und das Erntedankfest können dann unseren Glauben wachhalten oder immer wieder wecken, uns daran erinnern, Achtung, da ist noch was. Und von da aus würde ich mit Ihnen gerne jetzt den Predigttext hören, der für heute Morgen dran ist, aus 1. Timotheus 4, die Verse 4 und 5. Er ist kurz und knapp, aber wir wollen trotzdem vor dem Wort Gottes aufstehen. Da schreibt der Apostel Paulus: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Herr Jesus, das ist dein Wort jetzt für uns heute Morgen. Schenke, dass es unsere Gedanken erreicht und unser Leben. Amen. Als Gemeinde Jesu sind wir die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Die Ekklesia Gottes ist die Gemeinschaft derjenigen, die herausgerufen sind aus dem Unglauben und Aberglauben dieser Welt. Gleichzeitig stecken wir mittendrin. Wir sind ein Teil dieser Welt. Und so behält das, was in dieser Welt üblich ist, seinen Einfluss, auch auf uns Christen. Ob uns das passt oder nicht. Was man heute denkt, prägt unser Leben. Und das ist nicht immer im Sinne des Herrn, der uns gerufen hat. Aber nun überlässt uns Jesus darin nicht einfach unserem Schicksal. Nun seht mal zu, wie ihr in dieser ungläubigen, abergläubigen und falschgläubigen Welt zurechtkommt. Und darum möchte uns Jesus heute Morgen auch beim Umgang mit der Natur helfen. Mit dem eben, wofür wir am Erntedankfest danken. Jesus zeigt uns Gefahren auf, die in dieser Welt vorhanden sind, und macht uns gleichzeitig Mut, das Danken als Kraft und Glaubenshilfe neu zu entdecken. Zwei Motivationen fürs Danken möchte ich weitergeben. Die erste Motivation fürs Danken: das Danken verhindert die Verteufelung der Natur. Und die zweite Motivation: das Danken verhindert die Vergötzung der Natur. Das erste also: das Danken verhindert die Verteufelung der Natur. Bevor Paulus seinen Freund und Bruder Timotheus zum Danken ermutigt, warnt er ihn vor einer Gefahr in seiner Gemeinde. Denn da gibt es Leute, die verbieten das Heiraten und fordern ein ganz strenges Fasten. Warum? Sie sagen, das sind doch alles Dinge, die sind rein äußerlich. Wir als heilige Gotteskinder wollen doch Gott ganz zur Verfügung stehen. Da kann man doch nicht ans Heiraten denken und dann sogar Kinder kriegen. Da hat man überhaupt keine Zeit mehr für Gott. Und dann diese tägliche Sorge ums Essen. Das dient doch alles nur dem sterblichen Leib. Darauf wollen wir so weit wie möglich verzichten. Das Eigentliche im Glauben ist doch die Seele, das Innerliche, das Herz. Äußerlich, leiblich müssen wir sterben. Was würden Sie sagen? Das klingt doch gar nicht ganz unbiblisch. Sich sein Leben ganz Gott zur Verfügung stellen. Die dauernde Sorge ums Essen ist doch alles nur äußerlich und vergeht. Wenn ich mal Gemeindepfarrer war, ich habe wahrscheinlich jedes Jahr etwa 30 Beerdigungen gehabt, 40, 20 Jahre lang. Wenn man auf den Friedhof geht, da sieht man, wo die sterblichen Leiber alle liegen, die man da untergebracht hat. Boah. Ist doch richtig zu sagen, das hat alles seine Grenzen. Trotzdem spricht Paulus bei dieser Sicht auf das Leben von Verführung und Irrlehre, obwohl es fromm klingt. Warum? Alles, schreibt er, alles, was Gott geschaffen hat, ist. Und dazu gehört die menschliche Sexualität, die ihren Ort in der von Gott geschaffenen Ordnung in der Ehe hat. Dazu gehören genauso die Früchte des Feldes und der Gärten. Die Natur ist eben Schöpfung Gottes, sein Wille und nicht ein Abfallprodukt bei der Herstellung einer unsterblichen Seele. Unsere ganze Welt gehört zu Gottes Verfügungsbereich. Alles ist ihm als dem Schöpfer untertan. Und darum dürfen wir das auch in Anspruch nehmen, was uns Gott zur Verfügung stellt. Es ist seins und er gibt es uns, stellt es uns zur Verfügung. Und darum brauchen wir kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir empfangen, was Gott uns an guten Gaben schenkt. Das Erntedankfest erinnert uns daran, dass Gott uns das Gute gönnt und dass wir fröhlich sein dürfen in seiner Schöpfung. Wer die Hände über dem Essen faltet und Gott dankt, der darf fröhlich genießen, was ihm der Schöpfer schenkt. Und darum können Christen ihren Leib nicht künstlich verletzen, so wie es zum Beispiel indische Hindus immer noch tun. Und darum war es eine schreckliche Verzerrung von Gottes gutem Willen, wenn bis weit ins Mittelalter hinein Christen ihren Körper gegeißelt haben und als besonders fromm galten. Nicht? Die fromme Seele und dann die äußere Hülle, und wenn man die auch noch schlägt und prügelt und möglichst kaputt macht, dann ist man besonders fromm. Natürlich, Gott kann von uns Opfer verlangen. Und so haben Christen ihr Leben eingesetzt, um andere zu retten, sind in die Mission gegangen, damit andere die gute Nachricht von Jesus mitkriegen. Und in den ersten Generationen kann man über die Missionarsfriedhöfe gehen und sehen, wo sie ihr Leben gelassen haben. Wie viele Mütter haben zugunsten ihrer Kinder in Notzeiten aufs Essen verzichtet? So in die Nachkriegsgeneration in Deutschland reinhört oder manchmal auch in die Flüchtlingsgenerationen von heute. Aber das ist ja alles etwas völlig anderes als die Verteufelung des Natürlichen, als das bewusste Nein gegen Gottes gute Gaben. Wenn wir Gott für seine Gaben danken, dann bekennen wir ausdrücklich: Du, Herr, bist der Schöpfer auch alles Leiblichen. Und darum achte ich meinen Körper als eine Gabe Gottes. Darum verzichte ich nicht in frommer Absicht aufs Essen und hungere mich zu Tode. Aber ich werde meinen Leib auch nicht ruinieren mit Alkohol, Drogen und Tabak oder was auch immer man nehmen kann, um sich zu schädigen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, es geht mir jetzt nicht einfach um irgendeine, ich sag mal so, bürgerliche Moral. Sowas tut man nicht. Es geht darum, dass Gott uns ein kostbares Geschenk gemacht hat, unseren Körper, und dass wir dieses Geschenk nicht mutwillig in den Dreck ziehen. Wer Gott für alles Gute in seinem Leben dankt, der kann die Schöpfung, das Natürliche, eben nicht einfach dem Bösen überlassen. So radikal greift das Danken in unser Leben ein. Es wäre fatal, wenn wir auf das Danken verzichteten. Darum also die erste Motivation fürs Danken: Es verhindert die Verteufelung der Natur. Aber die zweite Motivation fürs Danken muss ich auch gleich dazu stellen, denn das Danken verhindert auch die Vergötzung der Natur. Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber wir schwanken ja schnell so zwischen den Extremen. Vielleicht ist es in anderen Kulturen auch so. Nach der Verteufelung der Natur in vielen, oft eher religiösen Kreisen, glaube ich, haben wir es im Moment eher mit der Vergötzung des Natürlichen und der Schöpfung, des Geschöpflichen zu tun. Ich glaube, es ist ein ganz heißes Eisen. Über Jahrhunderte war das, glaube ich, in Europa undenkbar, wie heute die Natur, die Schöpfung, ich sage tatsächlich, vergötzt wird. Da gibt es ein Zentrum, in dem Mutter Erde verehrt wird, in der Gegend, wo ich zuletzt war. Da sprießen Heilverfahren wie Pilze aus dem Boden, in dem magische Kräfte der Natur angezapft werden. Kennen Sie Qi? Qi ist die Lebensenergie, die durch uns alle so durchfließt. Im Qigong und im Tai Chi und Qi, ja, je nachdem, wie man es ausspricht. Ja, ich bin jetzt chinesisch nicht so bewandert, kenne manche von Ihnen sicher besser. Ja, das ist völlig normal. Wenn man vorsichtig fragt, was das ist, kriegt man Antworten, wo man sich staunt, dass aufgeklärte Mitteleuropäer des 21. Jahrhunderts so etwas glauben. Ja, aber es sind irgendwelche luminosen Kräfte der Natur, die man anzapfen kann. Da sollen Edelsteine für das Gleichgewicht der Seele sorgen. Die Sterne wissen Bescheid über mich und meine Zukunft. Die Esoterikabteilung der großen Buchhandlungen ist längst aus der Schmuddelecke heraus. Und dann kommt da noch ein Körperkult in unserer Kultur. Ich glaube, es wäre nicht falsch zu sagen, da geht es am Ende um die Vergötzung des Körpers. Um ein fantastisches jugendliches Schönheitsideal zu entsprechen, unterwerfen sich junge und alte Leute größten Strapazen. Gucken Sie sich mal an, wie die Leute sich knechten in den entsprechenden martialisch eingerichteten Studios. Ja, das ist Technik rauf und runter. Da werden Gewichte gestemmt. Das alles dafür, um den Sixpack zu erhalten oder was immer man so hat. Der Geldbeutel wird ganz schön beansprucht dafür. Und wehe, wer es nicht schafft, in den Tempel der Schönheitsgöttinnen aufgenommen zu werden, da geraten nicht nur junge Mädchen in tiefe Krisen. Zu einem solchen Körperkult gehört dann auch die absolute Geltung körperlicher Bedürfnisse. Wir haben eben gesagt, Gott sagt sein Ja zu unserem Körper, zu unserer körperlichen Existenz gegen alle unbiblische Vergeistigung oder Vergeistlichung. Und jetzt begegnen wir einer unbedingten Geltung des Körperlichen. Weil sich mein Körper nach Befriedigung sehnt, muss dieser Wunsch sofort und ohne Rücksicht auf mögliche Konsequenzen erfüllt werden. Jetzt! Es gab mal vor ein paar Jahren einen Werbespruch, war es von Kaffee, ich weiß gar nicht mehr, I like Genuss sofort. Mir ist das sehr in Erinnerung geblieben, weil ich finde, das ist ein Teil unserer Kultur geworden. Das ist nicht nur ein Werbespruch. Wenn ich etwas sehe, will ich es haben, jetzt. Und das ist nicht nur ein Problem junger Menschen. Wie viele Ehen scheitern, weil ein Partner einen attraktiveren Menschen kennengelernt hat? Weil er dort die Befriedigung seiner eigenen Wünsche leichter, schneller, unmittelbarer bekommt. Oder nehmen Sie die ganze aggressive Politik der homosexuellen Bewegung. Da wird ein angeblich natürlicher Trieb inzwischen staatlich hoffähig gemacht und jede abweichende Meinung inzwischen bekämpft. Da gilt das absolute Maß der persönlichen Lustbefriedigung. Das ist der Maßstab und alle anderen Anfragen daran sind prinzipiell verdächtig und prinzipiell angstbesetzt, gefährlich, krankhaft, wie auch immer dann die Definition ist. Damit wird der Körper zum höchsten Ziel, zum absoluten Maßstab, der nicht hinterfragbar ist. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Es ist also nicht alles gut, was wir in dieser Welt vorfinden, sondern nur das, was Gott geschaffen hat. Seit dem Sündenfall ist vieles zerstört. Das ist die Frage, woher weiß ich jetzt aber, was denn nun Gott geschaffen hat und was nur eine Verirrung ist? Ich weiß es durch sein Wort. Und darum können wir Christen die Natur weder verteufeln noch vergöttern. Wir fragen mit der Bibel in der Hand, Herr, was kommt von dir und was steht nicht in deinem Plan? Und wer dann so die Dinge geklärt hat und Gott dankt, macht deutlich, wir fressen nicht wahllos alles in uns hinein, sondern nur das, wofür wir danken können, Gott, dem Schöpfer. Und wenn wir dann vom Schöpfer reden, dann heißt das, dass die Schöpfung selbst niemals Gott sein kann. Sie ist immer nur das Ergebnis, das Produkt des Schöpfers. Anbeten darf ich also nie das Geschöpf, sondern immer nur den Schöpfer. Das ist der Sinn des zweiten Gebots, das uns verbietet, selbstgezimmerte Bilder von Gott anzubeten. So wichtig mir also die Pflege meines von Gott gegebenen Körpers ist, weil ich ihn achte als Gabe Gottes, da gehe ich sorgfältig mit um, so wenig werde ich ihm alles unterwerfen. So sehr ich mich über schöne Menschen mitfreuen kann, so wenig werde ich sie zum Ideal hochstilisieren, dem sich alle zu beugen haben. So eindeutig Gott uns als geschlechtliche Wesen geschaffen hat, so wenig werden sich Christen einfach den Trieben beugen, ohne nach Gottes Leitlinien zu fragen, in denen sie sinnvoll gelebt werden können. Denn erst durch Gottes Wort und Gebet wird das Natürliche geheiligt. Erst wenn ich nach Gottes Willen frage, kann ich das natürliche Recht gebrauchen. Sonst unterwerfe ich mich einem Geist der Zeit und verpasse den Geist Gottes. Und so rückt der Dank dann die Verhältnisse wieder zurecht. Wer dem Schöpfer mit Blick auf sein Wort dankt, der kann fröhlich und mit gutem Gewissen Gottes Gaben genießen und er wird nicht von fremden Mächten versklavt, egal wie ihre Namen auch heißen mögen. So wird der Dank zur hilfreichen und notwendigen geistlichen Lebenseinstellung. Nur wenn ich Gott recht danken kann, bleibt mein Glaube auch gesund. Das Danken verhindert die Verteuflung der Natur, aber auch die Vergötzung. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir dürfen dir an diesem Tag danken für die vielen wunderbaren Gaben deiner Schöpfung, für uns selber als Teil deiner Schöpfung und als Gabe, die du uns machst. Vergib uns, wo wir damit oberflächlich umgegangen sind, wo wir damit falsch umgegangen sind, weil wir deine Schöpfung verachtet haben, verteufelt haben oder sie vergötzt haben, in den Himmel gehoben. Danke, dass du uns nicht fallen lässt, sondern uns immer wieder hineinrufst in eine gesunde Beziehung zu dir und dass sich die Dinge dieser Welt dann sortieren, dass sie dann ihren Stellenwert bekommen. Und so hilf uns dabei, auch unser eigenes Leben auf gute Weise im Blick zu behalten, dafür zu danken, was du uns als Gaben schenkst, auch die Grenzen zu achten, in denen wir zu leben haben und darin fröhlich zu bleiben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.